globale Wärmepumpenindustrie soll aus Peking heraus dominiert werden. Ja, China hat einen Aktionsplan veröffentlicht, der kein Geheimnis macht, was das Ziel ist. Und zwar die Effizienz der Wärmepumpen um 20% steigern bis 2030. Eine wirklich großzügige staatliche Kreditpolitik. Sie wollen internationale Standards selbst setzen. Ja, und das ist kein Fünfjahresplan, das ist ja ein direkter Angriff auf europäische Hersteller. Wir haben heute Kai Schiefelbein vom Bundesverband Wärmepumpe zu Gast. Er ist auch Geschäftsführer von Stiebel Eltron. Und wir klären, ob chinesische Wärmepumpen bald alles übernehmen oder ob es noch Hoffnung gibt. Also Leute, haltet euch fest, das wird wieder eine super spannende Folge. Hier ist Alles wird Strom. Hi Kai, schön, dass du bei uns bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, wir haben zu danken und ich freue mich wie immer, wenn ich ihn sehe und wenn ich ihn höre. Der liebe Felix ist natürlich auch mit dabei. Hi Felix.
Moin Moin, grüß euch.
Und bevor es jetzt gleich richtig losgeht, noch einen großen Dank an unseren heutigen Sponsor.
Ah, jetzt liegt da wieder das Elektroautokabel im Schmodder und die Hände sind dreckig, eklig. Gibt es da nicht eine bessere Lösung?
Die gibt es. Und zwar den EV Genius Ladekabelhalter. Dann ist das Kabel perfekt organisiert, wird nicht mehr dreckig, die Hände bleiben sauber.
Und das hier ist der EV Genius, wirklich genial entwickelt. Hier unten mit so flexiblen Schenkeln, sodass er wirklich an jedes Typ 2 Kabel passt. Und ist auch alles dabei zur Installation. Also zwei unterschiedlich lange Schrauben, dann eben noch ein Imbusschlüssel, auch noch so eine schöne Schutzkappe. Und das ist wirklich genial entwickelt, gemeinsam mit Malte Fürstenberg, ein Erfinder und Entwickler, der sogar aktuell in der Höhle der Löwen, diese erfolgreiche Erfindersendung, einen richtig großen Deal mit Ralf Dümmel abgestaubt hat, mit seinem Flippy-Produkt, auch sehr genial. Also hier seid ihr wirklich in guten Händen und jetzt ist unser neuer Online-Shop endlich online, ja. Den haben wir fleißig im Hintergrund gebastelt und dann kommt er praktisch zu euch nach Hause geschickt, schon in wenigen Werktagen in dieser schönen Verpackung hier. Und mein kleiner Tipp, wenn ihr gleich 2 bestellt, dann ist der Versand sogar komplett kostenlos. Jetzt am besten hier den QR-Code abscannen oder den Link im Beschreibungstext checken. Und ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen, der hier bestellt wird. Vielen Dank für die Unterstützung.
Ja, ich freue mich unglaublich, dass er hier ist, weil er nämlich auch im Namen von, ja, ich würde jetzt mal mittlerweile schätzen, über 40.000 Jobs spricht und Arbeitsplätzen, die tatsächlich hier in Deutschland sind, in der gesamten Wärmepumpenbranche. Und da hängt auch noch ganz viel anderes dran mit Installationen, Installationsbetrieben und dem deutschen Handwerk. Das ist eine unglaubliche Nummer, was China dort vorgestellt hat in 2025. Ich habe ein eigenes Video auf meinem YouTube-Kanal darüber gemacht und gesagt, dass das wirklich eine bedrohliche Nummer werden kann für die Champions der Wärmepumpenindustrie hier in Deutschland und Europa. Wir sind ja sowieso ein Freund davon, dass wir hier Wertschöpfung im Land haben. Die Energiewende und auch solche effizienten Technologien wie die Wärmepumpe ist da ein großer Teil von. Kai, du hast dich seit, weiß ich nicht, 1995, 96, 97 bist du dabei, den Leuten zu erzählen, was physikalisch sinnvoll ist, zu nutzen, um zu heizen, weil 2 Drittel der Energie, die wir brauchen, eigentlich zum Heizen drauf geht, gar nicht so für den Strom. Und vielleicht kannst du uns mal sagen, wo wir damals standen, heute stehen und wo wir eigentlich hingehen müssen und was dich so ein bisschen angetrieben hat, auf die Leute zuzugehen und zu sagen, hey, da ist ein Plan, wir brauchen selber auch einen, weil sonst haben wir es bei der Photovoltaik schon mal gesehen und bei der Windkraft auch oder jetzt bei der Elektromobilität, haben wir hier mit China eine Weltmacht, die hier die Weltherrschaft an sich reißen will im Bereich dieser Wärmepumpentechnologie. Vielleicht kannst du da einfach mal noch einen Satz zu sagen, bevor wir so in die Detailfragen reingehen.
Voll große Frage, ne? Ja, ich versuch's mal. Also 1997, ja, war ich noch ein paar Jahre jünger als heute, logischerweise, habe ich bei Stiebel Eltron angefangen. Ich habe bei Stiebel Eltron angefangen, weil die Wärmepumpen gemacht haben. Die hatten mir erzählt, sie wären Marktführer. Das war gelogen, aber es hat damals gereicht, um mich hier hinzulocken. Und ich kam von der Uni, habe da Maschinenbau gelernt, Schwerpunkt Thermodynamik, thermische und chemische Verfahrenstechnik, thermische Energietechnik und so ein Zeug. Das heißt, ich war und bin ein richtig guter Nerd und als Naturwissenschaftler natürlich davon überzeugt, dass wir Raumwärme erzeugen müssen, indem wir Umgebungswärme, die unendlich vorhanden ist, auf ein höheres Temperaturniveau transformieren und dann nutzbar machen. Das Verbrennen fossiler Energie oder auch das Verbrennen von Biomasse, einfach um damit sehr niedrigwertige Raumwärme zu machen, ich meine 20 Grad ist jetzt nicht so richtig viel, und die Arbeitsfähigkeit dieser Energie als Thermodynamiker beurteilen wir Energie immer danach, kann man da Arbeit draus machen. Die gute Energie, da kann ich Arbeit draus machen. Die schlechte Energie, da kann ich eben ein bisschen Raumwärme draus machen oder so. Und jetzt fossile Energieträger, die nicht unendlich vorhanden sind, zu verbrennen, um daraus Raumwärme zu machen, ist thermodynamisch gesehen eine Sünde. Fand ich nicht so cool. Die CO2-Emissionen, die dabei entstehen, sind thermodynamisch gesehen auch wieder ziemlicher Mist. Jeder Physiker kann ziemlich leicht errechnen, wie viel Infrarotstrahlung so ein CO2-Molekül absorbieren kann und dass die Erde sich dadurch erwärmt und dass das mittelfristig ziemlich fatale Folgen hat. Das kriegt man auch raus. Also der Club of Rome hat da schon, als ich noch ein Kind war, zu veröffentlicht. Und das ist sehr transparent, diese Klimamodelle und was da schiefgehen kann und schiefgehen wird. Ja, wollte ich natürlich als junger Wissenschaftler Wärmepumpen machen, bin ich zu Stiebel gegangen. So war das damals. Und damals waren wir halt so eine kleine Community von verrückten Wärmepumpenleuten. Wir haben uns untereinander auch über die Wettbewerber hinweg alle super gut verstanden. Und die große Heizungsindustrie, die Gas- und Ölkessel gemacht hat, das war halt unser Feindbild, weil die haben aus unserer Sicht was Unmoralisches getan und wir wollten die Welt verbessern. So war das damals.
Also so war es damals. Wow. Dann habt ihr aber auch einen Bundesverband Wärmepumpe gegründet. Ihr habt das ganze Thema auch sehr stark in die Öffentlichkeit gerückt, beziehungsweise diese Technologie dahinter. Du hast es gerade gesagt, effizienter Einsatz von Strom oder Nutzenergie, dass man aus einer Kilowattstunde Strom 3 bis 5 Kilowattstunden Wärme rauszieht, um damit etwas zu heizen, ist natürlich thermodynamisch. Dann geht ihr da als Maschinenbauer dann das Herz auf oder / Physiker. Ihr seid da jetzt einen weiten Weg gegangen, aber jetzt hat China einen Plan vorgestellt, der eigentlich, wenn man ihn richtig liest, einen Frontalangriff auf die gesamte Welt und die gesamte Wärmepumpenbranche darstellt. Was hast du gedacht, als du das gelesen hast? Weil ihr habt es dann ins Deutsche übersetzt und ich habe es gelesen und dachte, hui, da ist ja relativ viel Konkretes drin, vor allen Dingen mit unfassbar finanziellen Mitteln, die da jetzt locker gemacht werden. Also Kapital für Nulltarif, sage ich mal so. Das verzerrt dann doch die Märkte doch enorm. Und was tut ihr jetzt? Was wollt ihr, soll man darauf reagieren? Oder unsere Regierung? Weil da habt ihr jetzt nicht die größte Fürsprecherin wahrscheinlich mit Frau Reiche, die sagt, jetzt machen wir den Heizungskeller wieder Privatsache.
Ja, also was die chinesische Regierung oder genauer gesagt 6 Ministerien der chinesischen Zentralregierung im April 25 zeitgleich veröffentlicht haben, das ist ein klarer Plan, die Weltmarktführerschaft bei Heizungswärmepumpen seitens China anzustreben. Das ist nicht total überraschend oder total neu. Wir kennen das aus der PV-Industrie, wo ihnen das ja deutlich gelungen ist. Wir kennen das aus der Batterieindustrie, Lithium-Ionen-Batterien, wo ihnen das gelungen ist. Wir kennen das aus der Elektromobilität, wo sich Europa noch wehrt und wo man sehen muss, wie das Ganze ausgeht, aber wo das Bestreben auch ganz klar und ganz offensichtlich ist. Mhm. Als neben an der Physik interessierter, auch an der Geschichte interessierter Mensch kann ich das auch total gut verstehen. Ich meine, man muss ja mal sehen, die Chinesen, die wurden von uns Europäern ja über Jahrhunderte solide ausgebeutet und die haben das als einziges Land auf der Welt, die wir damals großzügig als Entwicklungsländer bezeichnet haben, haben die Chinesen das eben geschafft, an die Fleischtöpfe zu kommen. Und die haben sich eben aus dieser wirtschaftsimperialistischen Umklammerung des Westens befreien können und die sind weggekommen von der verlängerten Werkbank für westliche Industrienationen hin zu einem riesengroßen Binnenmarkt und zu einer ganz erfolgreichen Wirtschaftsnation. Deswegen habe ich da tiefen Respekt vor und deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, die sind böse. Die versuchen uns heute halt mit unseren Waffen der Vergangenheit zu schlagen und das ist eine coole Idee, wenn wir uns dagegen zur Wehr setzen, damit wir nicht irgendwann ein deindustrialisierter Kontinent werden. Das wäre schon ein bisschen uncool. Und die Chinesen machen das natürlich schlau. Ne? Die setzen auf Zukunftsindustrien, also die fördern ja, die subventionieren jetzt ja nicht in der Breite irgendwelche Industrien aus der Vergangenheit. Die subventionieren die Windenergie, die subventionieren die Photovoltaik, die subventionieren die Batteriezellenfertigung. Und Entwicklung natürlich und die subventionieren die E-Mobilität und die subventionieren jetzt auch die Wärmepumpenindustrie. Das heißt, Die setzen klar auf Schlüsselindustrien, die zukunftsfähig sind und wo die über Technologieanalysen herausgefunden haben, dass die dominant werden auf dem Weltmarkt, dass sich die Technologie durchsetzt. Und bei Technologien, die sich durchsetzt, möchte China Weltmarktführer werden. Das ist legitim, aus meiner Sicht industriepolitisch sogar ausgesprochen klug. Und damit stellt sich nicht die Frage irgendwelcher moralischer Bewertung, sondern es stellt sich die Frage, was tun wir, um weiterhin industriell signifikant zu sein als Europa.
Genau, und jetzt muss man ja auch nochmal dazu sagen, da wird ja auch oft gesagt, ja, die chinesischen Elektroautos oder jetzt die Wärmepumpe, was auch immer ist, das wird ja alles hoch subventioniert, das verzerrt ja total den Markt. Ja, da muss man aber auch zur Wahrheit dazu sagen, wir subventionieren ja auch ganz extrem. Und das hast du gerade, finde ich, schön gesagt, sie subventionieren aber Zukunftstechnologien. Wir sind leider auch Meister darin, Technologien der Vergangenheit zu subventionieren. Da haben wir übrigens auch eine spannende Folge mit Claudia Kemp aufgezeichnet. Ich weiß nicht, ob die schon online ist oder ob die bald kommt, ja, wo wir wirklich auch mal auseinandernehmen, wie viel Subventionen auch allein schon in die fossile Industrie immer noch fließt, Stichwort Dieselprivileg etc. und so weiter und so fort, ja, also Dienstwagenprivileg. Also da gibt es ganz, ganz viel. Das heißt also, es geht nicht darum zu sagen, oh, ihr seid böse, weil ihr da subventioniert. Machen wir ja genauso. Wahrscheinlich wäre eher die Frage, ob wir eher das Falsche subventionieren und eher auf die Zukunftstechnologien subventionieren sollten. Aber sag mal von diesem Aktionsplan jetzt, ja, was war da dein erster Gedanke? Was kracht da so richtig? Oder was ist was dir da raussticht für dich, wo du auch sagst, das müssen wir auch machen?
Der ist gut. Also ganz klar, die Maßnahmen, die da drinstehen, die sind alle gut und die sind hochgradig geeignet, um eine Weltmarktführerschaft anzustreben. Das geht über die Vergabe zinsgünstiger Kredite, die da ganz klar angesprochen wird und wo die Banken auch in die Pflicht genommen werden, das zu tun. Und zinsgünstige Darlehen und vor allem Darlehen, die nicht an enge Covenants gekoppelt sind, wo also die Unternehmen jetzt nicht irgendwo fürchterliche Profitabilität nachweisen müssen, um an das Darlehen zu kommen oder gegängelt werden, wenn ihnen dann unterwegs mal die Profitabilität temporär abhanden kommt. Solche Darlehen sind natürlich geeignet, Unternehmen schnell zu skalieren. Zu skalieren im Bereich Forschung und Entwicklung, denn Entwicklungsingenieure, Entwicklungsressourcen, Labore, IT-Umgebungen, die man braucht, um gut entwickeln zu können, das kostet nun mal Geld. Und Entwicklungskosten sind ja zu dem Markterfolg und zu den Erlösen, die kommen, typischerweise vorlaufend. Und über so zinsgünstige Kredite lässt sich das natürlich sehr gut finanzieren und Unternehmen können in Bezug auf ihre Kompetenz und ihr Know-how ziemlich schnell skalieren, weil sie einfach das Geld dafür zur Verfügung haben. Der nächste Punkt ist, ich kann dann mit diesem Geld Produktion schnell skalieren. Also ich kann in Produktionsanlagen investieren und ich kann das auch wieder vorlaufend zum Markt tun. Wir in Europa tun das aufgrund der Verfügbarkeit finanzieller Mittel typischerweise nachlaufend. Das heißt, wir sehen, der Markt zieht an, wir können schlecht liefern und dann investieren wir und versuchen, die Produktionskapazitäten dem Marktbedarf nachzufahren. Das ist in der wettbewerblichen Auseinandersetzung immer ziemlich doof, weil das, was ich temporär nicht liefern kann, liefert blöderweise jemand anders. Und das hat China total gut erkannt, dass das schlau ist, die Kapazitäten vorher zu skalieren, sodass man dann eben liefern kann, im Engpass schnell liefern kann und damit natürlich eine Marktanteile gewinnen kann. Das ist ein Punkt, diese günstigen Kredite, die sehr gut geeignet sind, Industrie zu fördern. Der nächste Punkt ist die Förderung von Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit und dieses Anstreben von technologischen Vorteilen, 20% Effizienzsteigerung, neue Kältemittel. Das wird halt auch gefördert. Also wir in Deutschland betreiben typischerweise Forschungsförderung, grenzen das aber ganz eng ab zu der Förderung von Produktentwicklung. Und das ist durchaus problematisch, weil da entsteht eine Lücke zwischen guten Forschungsergebnissen. Die Fraunhofer Institute Deutschlands hatten tolle Forschungsergebnisse zu Lithium-Ionen-Batterien, aber die Industrialisierung ist nicht gefördert worden. Andere Länder wie Japan oder eben ganz besonders China fördern eben auch in die Industrialisierung rein. Und das bringt dann natürlich ganz große Vorteile beim industriellen Ramp-up von wissenschaftlichen Ergebnissen. Und da steht da halt auch ganz klar drin, Forschung und Entwicklung wird gefördert, Entwicklungszusammenarbeit wird gefördert, es werden auch klare Ziele für das, was erreicht werden soll, 20% Effizienzsteigerung, natürliche Kältemittel ausgegeben. Und das ist eben auch richtig, um die technische Wettbewerbsfähigkeit einer Industrie ganz schnell nach oben zu entwickeln. Der nächste Punkt ist Zusammenarbeit. Die wollen die Zusammenarbeit unterschiedlicher Wertschöpfungsketten. Die wollen Beteiligung an Unternehmen untereinander. Und das, was bei uns durch Kartellrecht erschwert oder verhindert wird, wird da eben gefördert, weil da auch erkannt ist, dass natürlich Kartelle auch sehr leistungsfähig sein können. Und deswegen wird da eben die vertikale Kartellbildung incentiviert, die bei uns verboten wird. Und das schafft Wettbewerbsvorteile. Daneben wollen sie ihren eigenen Markt fördern und die wollen, dass Industrieunternehmen an internationalen Normgremien teilnehmen, um eben auch die technologischen Standards und die Normen und die technischen Vorschriften in ihrem Sinne zu beeinflussen, was auch für eine Industrie Sinn macht. Und die fördern das. Das heißt, wenn die Industrieunternehmen da Leute hin entsenden, die Expertise haben, dann wird das staatlicherseits bezahlt. Und das hilft natürlich auch wieder, weil für so einen Mittelständler wie uns, wir arbeiten in sehr vielen Normgremien mit, aber wir bezahlen die Party alleine. Wir bezahlen die Reisekosten in die USA, nach Korea, weiß der Himmel nicht, wo diese Normensitzungen stattfinden, bezahlen wir selber und wir verlieren natürlich auch die Kapazität hochkompetenter Mitarbeiter für die Zeit, die sie an Normen mitarbeiten. Wir machen das jetzt, weil es Sinn macht, aber das ist natürlich einfacher für ein chinesisches Unternehmen, was sich für die Normenarbeit einfach 2-3 Leute einstellt, die vom Staat bezahlt werden und deren Kosten auch vom Staat übernommen werden. Dann sitzen wir da halt mit einem Stiebel-Eltron-Mitarbeiter und 16 chinesischen Industriefirmen abgesandten, die aber praktisch vom Staat bezahlt werden und müssen versuchen, uns 1:16 durchzusetzen. Das ist für einen alten Sportler wie mich eine interessante Herausforderung.
Krass. Wow. Okay. Also, was ich so verrückt finde, Kai, ich habe mal an einem Lehrstuhl gearbeitet für Entrepreneurship und ich habe die Online-Vorlesung gemacht für Innovationsmanagement. Da hat man eigentlich ganz viele Daten darüber schon erhoben, wie Technologiesprünge entstehen, beziehungsweise disruptive Entwicklungen stattfinden. Also das, was du sagst, die Entwicklung, diese First Mover, diese Early Adopter, die Produkte nehmen, es sozusagen in die Breite tragen. Und in den USA ist es auch eine ganz andere Nummer, dass wenn man in der Forschung was Tolles hinkriegt, dass man dann auch das Geld hat, um es in die breite Masse, in die Produktion zu bekommen. Und in Europa, da habe ich immer das Gefühl, da stolpern wir rum, obwohl wir die besten Forschungsinstitute weltweit haben. Also ich war beim Fraunhofer-Institut, ich habe mit dem Holger Neuhaus Videos gedreht, der sagte, naja, bei Photovoltaik, wir können noch 50-60% Wirkungsgrad kommen und wir haben das hier schon gezeigt, dass das mit Perovskit funktioniert und wir haben schon das gezeigt und wir haben hier ganze Fertigungsstellen in den Forschungsindustrie, in den Forschungsinstituten, haben die ganze Fertigungsanlagen gebaut, auch beim ISFH hier in Hameln, also wirklich Welttop, Weltrekorde haben die da noch in ihren Vitrinen stehen, die immer noch nicht gebrochen sind. Und ich denke nur so, wie kann das denn sein, dass dieses Wissen darüber so umfangreich ist und dann auch so eine Top-Forschung da ist, aber wir es nicht hinbekommen, diese, also eure Branche oder die Firmen, die das dann in die Masse bringen sollen, nicht zu unterstützen. Also die Politik muss ja da völlig blind sein auf dem Auge, weil das geht ja schon seit Jahrzehnten so und das ist ja nicht nur die eine Branche der Batterien, sondern oder der Photovoltaikzelle, sondern das sind ja auch ganz viele andere. Bei der Photovoltaik hat es ja teilweise auch funktioniert, aber das gibt ja auch ganz andere Beispiele, wo es halt nicht funktioniert. Was macht dich hoffnungsfroh, dass das jetzt vielleicht hier in diesem Punkt anders wird, anders ist?
Im Fraunhofer ISFH in Hameln bin ich im wissenschaftlichen Beirat, deswegen kenne ich die Forschungsergebnisse von denen sehr gut und die sind toll. Und ja, die europäische Politik ist an der Stelle noch ganz doll in der Vergangenheit. Es ist ja prinzipiell gar nicht so schlecht, wenn man sagt, öffentlich kümmert man sich um Forschung und die industrielle Nutzung der Forschungsergebnisse ist dann Sachen der Firmen und dann sollen die mal im freien Wettbewerb sehen, was sie daraus machen. Das ist ja gut. Das ist so lange gut, wie das die anderen auch machen. Also wenn wir jetzt in einer globalisierten Welt unterwegs wären, wo der freie Welthandel nicht nur in irgendwelchen multilateralen Verträgen steht, sondern auch existieren würde und alle würden sagen, okay, die Forschung fördern wir, damit wir schlauer werden. Und danach sollen die Industrieunternehmen doch mal zusehen, dass sie das Ganze kommerzialisieren. Und das würden alle sagen, das wäre total gut. Jetzt machen das die anderen nicht. Ich sag mal, ehrlicherweise, weil sie nicht doof sind. Also China wäre ein Entwicklungsland geblieben, wenn sie sich an die Spielregel gehalten hätten. Und die halten sich halt nicht daran. Und wenn wir uns jetzt an so eine Spielregel aus der Vergangenheit halten und wir subventionieren tapfer irgendwelche fossilen Industrien, irgendwelche Industrien, die früher mal groß waren und versuchen mit viel Geld zu erreichen, dass die langsamer schrumpfen, dann wird das, was früher vielleicht okay war, wird halt heute doof, ne? Weil wir die Zukunftstechnologien, die später eine große Rolle spielen, ignorieren, übersehen und dann da bedeutungslos werden. Da gibt es ja genug Industriefelder oder Wirtschaftsfelder bis hin zur künstlichen Intelligenz, wo wir den Nachweis gebracht haben, dass spät aufstehende Scheißidee ist. Warum ich optimistisch bin für die Wärmepumpenindustrie, das liegt daran, dass wir eine ganze Menge können. Wir haben ja hier eine starke industrielle Basis. Wir haben eine starke wissenschaftliche Basis. Beispielsweise bei Stiebel Eltron entwickeln wir ja die Entwicklungsmethoden, mit denen wir hinterher Wärmepumpen entwickeln, zusammen in unserem Fall überwiegend mit der Uni Braunschweig, gemeinsam. Das heißt, wir bauen eine Simulationsumgebung, mit der wir die Kältekreisprozesse dynamisch simulieren können. Dafür benutzen wir so einen dynamischen Differentialgleichungssolver, den man einsetzen kann. Und wir können damit im Grunde genommen ganz früh digitale Zwillinge der Kältekreise unserer Wärmepumpen bauen. Und wir müssen hinterher trotzdem in den Versuch, klar, aber wir können die Varianz, mit der wir hinterher ins Experiment, ins Labor gehen müssten, schon simulativ ganz deutlich einschränken. Das macht uns schnell. Wir entwickeln einen guten, thermodynamisch exzellenten, effizienten Kältekreis, der auch stabil ist, der robust ist, der eine vernünftige Lebensdauer hat. Den entwickeln wir simulativ viel schneller und können dann später in den Versuch gehen und erzielen damit einfach schnellere Entwicklungsergebnisse. Das heißt, wir haben tiefes Know-how, wir haben tiefes Fertigungs-Know-how. Die europäische Wärmepumpenindustrie ist viel besser, als das manche Politiker glauben. Wenn ich mit Politikern rede, dann sagen die, ja, ihr seid ja alles nur Assemblierer. Ihr kauft euch den Verdichter, den Inverter, die Regelungstechnik und die Wärmeübertrager kauft ihr euch in Asien und dann lötet das hier in Europa zusammen. Das ist, mit Verlaub, Quatsch. Was beispielsweise bei Stiebel Eltron, da bauen wir die Lamellenrohrwärmeaustauscher, die Verdampfer der Wärmepumpe selber, auch mit einem sehr hohen Automatisierungsgrad, der glaube ich, die habe ich so woanders noch nicht gesehen. Wir löten das, die Dinger mit Robotern induktiv, hochautomatisiert. Wir bauen bei Stiebel Eltron die Regelungstechnik für unsere Wärmepumpen selbst. Wir entwickeln die Software für die ganze Regelungstechnik selbst. Das ist eine modellbasierte Software, wie man sie eben auch beispielsweise bei Diesel-Einspritzanlagen mit den hohen Drücken einsetzt, wo man eben aufgrund der physikalischen Modellbildung das, was man später tun muss, viel schneller errechnen kann, als wenn man da mit PI oder PID-Reglern oder sowas draufgehen würde. Und wir entwickeln die Inverter, das heißt diese Dinger, die den Strom erstmal gleich richten und dann aus dem Gleichspannungszwischenkreis heraus den Sinus erzeugen, den wir brauchen, um den Verdichter drehzahlvariabel ansteuern zu können. Diese Inverter entwickeln wir mit einem großen deutschen Unternehmen gemeinsam und die werden hinterher in Europa produziert. Das heißt, ja, das Herz der Wärmepumpe, der Kompressor, kommt meistens aus Asien. Aber nein, ein ganz großer Teil von dem Rest, unter anderem das Gehirn der Wärmepumpe, die ganze Regelungstechnik, kommt aus Europa. Und wir haben da richtig Ahnung als europäische Wärmepumpenindustrie. Und wir haben auch in den Produktionsprozessen für Luftwasserwärmepumpen, also für Wärmepumpen, die hinterher auf ein Wasserheizungssystem gehen, richtig Ahnung in der europäischen Heizungsindustrie und bei der Heizungshydraulik, die dahinter kommt. Also wir haben beispielsweise bei Stiebel Eltron sicherlich den höchsten Grad an aus Kunststoff, Spritzgusstechnik aufgebauten Kunststoff-Hydraulik-Bauteilen, die mit einer ganz hohen Funktionsintegration die Hydraulik viel leichter, viel preiswerter und viel funktionssicherer machen, als wenn man das üblicherweise aus Messing- und Rotgussgräbern zusammenschraubt. Da haben wir ein tiefes Know-how, ein tiefes Fertigungs-Know-how, ein prozesstechnisches Know-how und setzen durchaus Standards. Deswegen bin ich optimistisch, dass wir mit total engagierten, spezialisierten Leuten in kleinen europäischen Unternehmen mit wie Stiebel Eltron einer Milliarde Umsatz oder meinetwegen die Kollegen von Weiland an den ungefähr 3 Milliarden, glaube ich, Umsatz, dass wir mit solchen Unternehmen gegen die asiatischen Multikonzerne wie zum Beispiel so Midea mit 50 Milliarden Umsatz, dass wir da Schritt halten können, weil wir Spezialisten sind, weil wir das lieben, was wir tun, weil wir Ingenieure haben, die zu uns gekommen sind, weil sie Wärmepumpen machen wollen, weil wir Kunststoffspezialisten haben, die das total genial finden, was wir mit einer Kunststoffspritzgussmaschine, der richtigen Technologie, dem richtigen Werkstoff, den richtigen Toleranzen erzeugen kann. Das heißt, bei uns sind die Leute, die Heizungstechnik machen, nicht die, die aus dem Digitalbereich strafversetzt wurden, sondern es sind Leute, die sich dafür entschieden haben und die richtig dran ziehen.
Jetzt cool. Hast du gerade eine Sache gesagt, da hat es mich gerade fast ein bisschen vom Stuhl gehauen, weil, ich sag mal so, die ganzen Rahmenbedingungen, die du gerade aufgezählt hast, ja, die zum Beispiel jetzt in China super positiv sind und förderlich sind, die, wenn ich es richtig verstehe, bei uns ja in der Form so nicht bestehen. Wir müssen unsere Spielregeln dem Wettbewerb anpassen, habe ich verstanden, ja. Jetzt haben wir aber zusätzlich ja noch mal ein Problem, das ich ja ständig sehe, vielleicht auch meiner Meinung nach eines der größten Probleme, dass ja wirklich Kampagnen gefahren werden. Also was ich da in den letzten Jahren erlebt habe, das war ja unsäglich, unerträglich eigentlich. Ja, so eine regelrechte Medienkampagne, auch eine politische Kampagne gegen die Wärmepumpe. Das muss man sich also mal wirklich jetzt vor Augen führen. Ne? Also dass man nicht die richtigen Rahmenbedingungen hat, um diese wichtige Technologie voranzubringen, sondern man versucht sie auch noch medial und in der Gesellschaft und so weiter auch noch schlecht zu reden oder kaputt zu machen. Und jetzt hast du gerade gesagt, und mein Vorwurf ist dann oft, dass die Politiker das schon wissen, also eigentlich wissen, dass die Wärmepumpe sehr wichtig ist, aber aus anderen Gründen, die dann schlecht reden. Jetzt hast du aber gesagt, da kommen dann Politiker und die kapieren das gar nicht. Ja, ihr schraubt da irgendwas aus China zusammen. Das heißt, das klingt für mich ja eher so, als ob die sich ja gar nicht mal mit dem Thema richtig beschäftigen. Also nicht nur, also eigentlich gar nicht der Fall so nach dem Motto, wir wissen eigentlich, dass das alles super ist, aber reden sie jetzt schlecht, sondern sie haben irgendwie gar keinen Plan oder was da eigentlich abgeht in dieser ganzen Branche. Oder wie muss ich das verstehen?
Ja, ich denke, weitgehend ist das so. Also man kann, jede Verallgemeinerung ist falsch, ne? Und es gibt natürlich Politiker, also ein Olaf Lies beispielsweise, ihr Ministerpräsident von Niedersachsen, der ist ein gelernter Elektrotechnikingenieur. Wenn ich jetzt sage, Politiker haben keine Ahnung von dem, was sie erzählen, dann wird der Olaf Lies mir sagen, du hast sie wohl nicht alle, du weißt genau, dass ich Ahnung davon habe, und dann hat er recht. Deswegen ist Verallgemeinerung natürlich immer ein bisschen gefährlich und falsch. Aber in der Breite ist es natürlich so, dass Politiker in der Demokratie, die ihr Verhalten an Umfrageergebnissen ausrichten und die versuchen zu antizipieren, was die Bevölkerung wohl cool finden könnte, dass die sicherlich an ihrer Wissensbasis nicht hinreichend arbeiten, dass Leute, die bei uns politische Verantwortung tragen, oft nicht das Kompetenzprofil haben, was sie vielleicht haben sollten, um diese Verantwortung zu tragen. Und das ist auch eine Aufgabe der Demokratie. Also das Gute an der Demokratie ist, ich kann jetzt hier sitzen und kann schlecht über die Politik reden. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und ich weiß auch, dass ich das in China wohl mal machen könnte, dass das aber mit hoher Wahrscheinlichkeit sich nicht wiederholen würde, was ich hier an der Stelle gerade über die Politik
erzähle. Das gehört auch zur Wahrheit dazu, richtig. Ja.
Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Und das ist was ich zumindest zu schätzen weiß. Ich kenne China ganz gut. Wir haben eigenes Werk da. Ich mag Chinesen. Ich arbeite super eng mit denen zusammen. Aber ich weiß natürlich auch, was ich in China besser nicht sage. Und ich weiß, dass ich das in Deutschland sehr entspannt sagen darf. Wenn wir aber die Demokratie verteidigen wollen, und ich möchte das, dann sind wir natürlich auch gehalten, den Nachweis zu erbringen, dass Demokratie wettbewerbsfähig ist als Staatsform. Und wenn wir das machen wollen, dann müssen wir dieses Problem, dass die Politiker oft nicht wissen, wovon sie reden. Und das ist nicht immer so, dass die wissen, wie es wirklich ist und wider besseren Wissens das Falsche tun, weil sie dafür bezahlt werden oder weil sie dafür 3 Wählerstimmen kriegen oder so. Die wissen es oft nicht. Und das muss man ändern. Also man muss natürlich bestimmte politische Positionen müsste man mit einem bestimmten Kompetenzprofil ausschreiben. Wenn einer heute Familienminister ist, morgen Verteidigungsminister und übermorgen Wirtschaftsminister, dann ist das, ich sag mal, naturgegeben, dass der von nichts eine Ahnung hat. Und das ist per se nicht richtig, und da muss die Demokratie, ich sag mal, an sich arbeiten, damit wir nicht gegenüber autoritären Staatsformen ins Hintertreffen geraten, denn die Leute, die in China einen Aktionsplan für die Wärmepumpenindustrie schreiben, die wissen, wovon sie reden. Die haben vorher Potenzialstudien gemacht oder machen lassen, Die haben sich die Inhalte davon reingedreht. Die wissen, welche Industrie zukunftsträchtig ist und die fördern gezielt die zukunftsträchtige Industrie. Und was wir in Europa auch mal lernen müssen, ist, von unserer Arroganz wegzukommen. Denn die Chinesen haben bei diesen Entscheidungen die letzten Jahre nicht ein einziges Mal ins Klo gegriffen. Die haben die PV-Industrie gefördert, die haben die Windenergie gefördert, die haben die Akkuzellfertigung gefördert, die haben das Thema Elektromobilität gefördert, die haben KI-Applikationen gefördert und Massendatenanalysen oder Massendatennutzung digital gefördert. Und jede dieser Industrien, die die Chinesen gefördert haben, hat sich als ein ganz relevanter Wirtschaftszweig erwiesen. Und wir müssen mal von diesem Trichter runterkommen, dass Planwirtschaft immer total doof ist und dass Politik sich immer dieses Modewort technologieneutral verhalten muss. Das ist total falsch. Politik, die sich nicht auf Technologien festlegt, die verzichtet auf Industriepolitik, die verzichtet auf Einflussnahme und die verzichtet darauf, eine leistungsfähige Wirtschaft im eigenen Land zu schaffen. Wenn Politik sagt, wir können das ja gar nicht wissen, sollen doch die Industrieunternehmen mal entscheiden, was sie richtigerweise tun, dann versäumt Politik die notwendige Mitgestaltung an der Industriepolitik und an der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes. Und das müssen wir ändern.
Ja, cool. Boah.
Das also waren klare Worte, wow.
Ja, sehr, sehr klare Worte, weil man muss sich das jetzt auch mal auf der Zunge zergehen lassen. China hat ja über 1 Milliarde Menschen. Wir haben 80 Millionen. Also jetzt mal, um diese Dimensionen dahin zu bekommen. Und in diesem Plan steht drin, dass alle Bereiche komplett bis 2060 will China ja klimaneutral werden. Wenn sie so weitermachen wie bisher, dann sind sie das wahrscheinlich 2045 schon. Und sie wollen die komplette Wärme elektrifizieren. Also gigantische Energiemengen, das heißt alle Bahnhöfe, alle Züge, alle Gebäude, auch die Industrie wird ganz explizit angesprochen. Und was ich so krass fand, ist, dass sie selbst reingeschrieben haben, dass sie sehen, dass sie noch Defizite haben bei Qualität, bei bestimmten Integrationen. Also sie wissen, wir sind noch gar nicht so gut, ja. Und sie wissen auch ganz genau, wo sie noch richtig schlecht sind, zum Beispiel in dieser ganzen Industrie- und Großwärmepumpengeschichte, was ja auch irgendwann auf uns zukommt, dass wir da in diese Prozesse auch noch rein müssen, die zu elektrifizieren beim Kühlen und Heizen und so. Und das finde ich halt so verrückt, weil wir also dort einen ganz klaren Plan haben für alles und die diesen riesigen Binnenmarkt schaffen, mit den ganzen Vergünstigungen, die du jetzt gerade gesagt hast. Und unsere europäische, also wir haben ja eigentlich nur eine Chance, wenn wir europäisch handeln, wenn ich dich jetzt gerade auch richtig verstanden habe, weil das ist ja eigentlich der Binnenmarkt mit 400 Millionen Menschen, der irgendwie auch nur im Ansatz ein bisschen einen Konterpfeil bieten kann. Deutschland alleine ist ja eigentlich auch schon zu klein, um da lange zu überleben. Schöne Grüße an die großen Automobilhersteller an dieser Stelle, die sich wahrscheinlich auch irgendwann alle zusammentun müssen. Dann redest du über eine Industriepolitik, die in Deutschland sozusagen vielleicht die Speerspitze bilden kann und dann aber auch in Europa gesetzt werden muss. Jetzt hast du jemanden, der aber gesagt hat, die modernen Heizungen wurden weniger verkauft in einem Interview und damit meinte sie dann Öl- und Gasheizung. Da musste ja ganz schwindelig werden jetzt so als jemand, der sich jeden Tag mit dieser Thematik beschäftigt, weil in dem Gebäudemodernisierungsgesetz steht eigentlich drin, die Wärmepumpe, die eigentlich gesetzt war jetzt bis 2045, da darf das nicht mehr eingebaut werden, darf jetzt doch wieder eingebaut werden und die Dinge halten dann 20, 30 Jahre. Das ist ja eigentlich komplett der falsche Schritt an der falschen Gabelung und zum falschen Zeitpunkt. Also viel falscher kann es ja dann gar nicht sein, oder? Ja, ich weiß, es ist jetzt wieder
wissenschaftlich,
was.
Wissenschaftlich ist das nicht allzu nachvollziehbar. Politisch mag das eine gewisse Rechtfertigung haben, um die Schärfe aus der Diskussion zu nehmen und um den Menschen das Gefühl zu nehmen, bevormundet zu werden. Das kann sinnvoll sein, wenn das mit entsprechenden Maßnahmen flankiert wird. Das heißt, wenn dieses Energiepreisdesign korrekt gemacht wird, wenn erneuerbarer Strom günstiger gemacht wird, wenn fossile Energien teurer gemacht werden, wenn der Emissionshandel 2, der ETS 2 so kommt wie vorgesehen und damit CO2-Emissionen auch im Gebäudebereich, in der Raumheizung bepreist werden, wenn eine vernünftige Biogasrampe vorgeschrieben wird mit hohen Anteilen an Biogas, die dann in den Netzen drin sein müssen. Auch das macht das Gas teurer. Und wenn die Förderung für die Wärmepumpe aufrechterhalten wird, auch in der heutigen Systematik aufrechterhalten wird, um einfach klarzumachen, was die Art der Investition ist, die staatlich gewünscht wird, die für den Klimaschutz erforderlich ist und die richtig ist, dann kann das auch mit dem GMG funktionieren. Also das GMG, so wie es jetzt in dem Eckpunktepapier zumindest mal angedacht ist, muss dem Klimaschutz und muss der Wärmewende nicht zwingend schaden, wenn die Ausgestaltung in guter, vernünftiger Form erfolgt. Und es könnte dann sogar den Vorteil haben, eine Polarisierung aus einer Diskussion zu nehmen. Wissenschaftlich ist natürlich die Verlängerung von Laufzeiten und die Neuinvestition in Heizungen, die fossile Energie verbrennen, nicht der richtige Schritt für den Klimaschutz. Ja.
Ja, also wir müssen nämlich, also ihr hört uns ja zu, ihr kennt uns, aber wir haben beide noch eine Gasheizung, also Robin bei sich und ich bei mir in meinem neuen Haus.
Ich arbeite da dran, dass die endlich rauskommt.
Wo ich erst seit 2-3 Monaten drin wohne, das heißt, ich hatte noch nicht die Zeit, mich darum zu kümmern, deswegen jetzt mal gerne ein Abo da lassen, wenn ihr wissen wollt, wie es da weitergeht.
Das ist eine Entschuldigung, die ich ständig höre, ihr habt noch keine Zeit.
Wir müssen auch noch ein bisschen Werbung machen, weil wir haben mit dem ISFH, mit dem Raphael Niepelt eine ganz tolle Folge aufgenommen, wo wir jetzt noch nicht genau sagen dürfen, was es ist. Es geht dort aber auch um die Kosten der Energiewende insgesamt, wo das ISFH mit der Uni Hannover eine unglaublich krasse Studie durchgeführt hat für die Bundesminister oder Umweltminister der Länder. Und diese Ergebnisse sind unfassbar eigentlich. Also deswegen gerne jetzt mal hier ein Abo dalassen bei uns, weil das werdet euch natürlich auch unbedingt anhören müssen. Und ich sage, Kai, also ich habe selten so still und leise hier zugehört und gelauscht den Ausführungen von dir, weil es unglaublich spannend ist, wie du das Ganze siehst, vor allen Dingen aus dieser Thermodynamikbrille, wo du mit ganz am Anfang angefangen hast, ja, wo wir ja auch immer sagen, dass es ziemlich übel wird, wenn wir hier jetzt nicht anfangen, alles auf Strom zu setzen. Was mich so ein bisschen irritiert oder wo du gesagt hast, es kann diese Schärfe rausnehmen, also dieses so ein bisschen versöhnliche. Jetzt macht jeder mal wieder, was er möchte. Was eine Sache aber, wo mich nicht loslässt, ist, dass diese Millionen Leute, die zur Miete wohnen, die sozusagen abhängig sind von dem, was ihr Vermieter macht in ihrem großen Haus, wo unten dann ein riesen Kessel drin ist, der dann irgendwie rausfliegt und der Vermieter sagt, naja, mir ist das egal, ich muss die Miete ja nicht zahlen und die Nebenkosten mache ich einfach rein. Du sagst aber, gut, das könnte trotzdem funktionieren, wenn man da irgendwie Ausgleiche schafft und auf der langen Sicht diese Förderung aufrechterhalten, dass es dann vielleicht am Ende doch sogar günstiger ist, diese Wärmepumpe auch in diesen großen Gebäuden einzubauen, damit die Mieter dann nicht so drunter leiden müssen, weil diese Gasetagenheizung jetzt als Beispiel mal, die sind überall drin und wir wollen jetzt ein Video machen über so Hydro-Split-Geräte, wo man einfach die Gasetagenheizung rauspfeffert und 1:1 eine Wärmepumpe mit einer Außeneinheit sozusagen an die Wand knallt. Und ich dachte so, ja, irre, cool, aber dann haben mir ganz viele geschrieben, nee, das geht alles nicht wegen meinem Vermieter und wegen dies und wegen das und wegen jemen. Die sind ja in heller Panik. Jetzt merken das vielleicht noch nicht, die Mieter, aber die merken nur, die Mieten steigen extrem und jetzt die Nebenkosten wahrscheinlich auch durch diese Iran-Krise nochmal befeuert. Da müsst ihr wahrscheinlich dann auch noch Lösungen anbieten, die das. Aber kannst du denen dann auch irgendwie sagen, ja, da gibt es dann auch Lösungen für das nicht, also dass euer Vermieter. Ja, das ist jetzt nicht genau dein Thema, aber dass auch für die großen Häuser, sage ich mal, Lösungen da sind. Weil ganz ehrlich, mir wird es Angst und Bange gerade. Die Lebensmittelpreise sind explodiert, noch nicht so wie in den USA, aber das wird teurer. Die Mieten sind irre teuer geworden und jetzt auch noch Gas und Strom und Co. Also und Öl, das ist ja irre. Also Leben wird zum Luxusgut oder Wohnen wird zum Luxusgut in ganz vielen Bereichen. Das hat ja eine unfassbar gesellschaftliche Relevanz und auch Dramatik und eine Explosivität, die haben wir uns heute wahrscheinlich noch gar nicht so richtig, können wir uns gar nicht richtig vorstellen, was da eigentlich auf uns zurollt. Oder vielleicht kannst du da noch einen Satz zu sagen, wie, ob das da auch eine Lösung geben könnte, geben sollte, müsste.
meine Aussage, dass das GMG, so wie es jetzt im Eckpunktepapier beschrieben ist, nicht schädlich sein muss für die Wärmepumpe, ist für Ein- und Zweifamilienhäuser wahrscheinlich uneingeschränkt richtig. Wenn man da den Strompreis in Ordnung bringt oder das Verhältnis von Strom zu Gaspreis in Ordnung bringt und wenn man die Wärmepumpe nachhaltig fördert als Investition, dann kann das funktionieren. Für das Mehrfamilienhaus ist die Situation in der Tat ein Stückchen frickeliger, weil man das Nutzer-Investoren-Dilemma hat. Ne? Also Geld ausgeben muss der Vermieter, den Nutzen hat durch geringere Nebenkosten hinterher der Mieter. Deswegen ist natürlich immer die Gefahr da, dass gerade in guten Wohnlagen, wo die Wohnungen sowieso weggehen, der Vermieter dazu neigt, so günstig wie möglich zu investieren. Und wenn man es ihm dann erlaubt, dann kann das schon passieren. Also da gibt es einen inhaltliches Problem und da wird man für die Ausgestaltung des Klimaschutzgesetzes und der Wärmewende noch ein bisschen mehr nachbessern müssen. Ich vermute, dass man da im Grunde genommen mit relativ viel Geld die Investitionslücke zwischen der Wärmepumpe und der Gasheizung zufördern muss, weil dem Vermieter irgendwo an der Stelle über Ordnungsrecht noch mehr Vorschriften reinzudrücken und den zu irgendwas zu zwingen, das hat dann halt wieder den unangenehmen Nebeneffekt, dass wir unter Wohnraumknappheit neigen werden, weil damit natürlich einfach der Wohnungsbau oder auch das Erwerben von Mietimmobilien unattraktiver wird. Das ist auch kein cooler Weg. Also man wird da wahrscheinlich ziemlich viel zufördern müssen. Technisch gesehen ist das relativ einfach, das ganze Thema. Ne? Also wir haben da heute schon Lösungen für. Ich gebe jetzt zu, relativ einfach, da muss man relativ mal fett schreiben und unterstreichen. Wir haben da jetzt auch die letzten Jahre intensiv dran gearbeitet, eben auch für den Geschosswohnungsbau Lösungen zu entwickeln. Aber die haben wir heute. Also mit Wohnungsstationen, die man statt einer Gasetagenheizung dranhängt und die man dann an eine zentrale Wärmepumpe anschließt und auch mit zentralen Wärmepumpen, die man innen aufgestellt im Dachgeschoss unterbringen kann, wenn einfach vorm Haus keine Fläche ist, mit Kaskadenmodulen, dass man die einfacher zusammenfassen kann, mit Kaskadenregelungen, wo man mehrere Geräte sauber in der Leistung kaskadiert auch ansteuern kann, sodass die effizient und leise bleiben, haben wir da heute echt super gute Lösungen. Und wenn irgendjemand sagt, in einem Geschosswohnungsbau geht die Wärmepumpe nicht, dann sage ich normalerweise, zeig mir die Hütte. Und ich sag dir, was es kostet, aber gehen wird es. Also die Lösungen technisch sind da, aber ihr habt natürlich vollkommen recht. Es ist wegen des Nutzer-Investoren-Dilemmas ein bisschen gefährlich, dass man da die Tür für billige Investitionen geöffnet hat. Und damit die Tür nicht zu einer klaffenden Lücke in der Wand wird, wird man die Lücke zufördern müssen. So ist das.
Hier nochmal der Hinweis, die Deutsche Umwelthilfe hat ja schon angekündigt zu klagen. Die hatten wir hier, die Geschäftsführerin, die Barbara, die gesagt hat, das sieht so aus, als wenn wir damit nicht die Ziele erreichen. Also da müssen wir der Bundesregierung nochmal auf die Finger hauen. Hoffen wir, dass das klappt, auch für euch dann in diesem Sinne, weil es ist ja eigentlich nur schlau, dann solche effizienten Technologien zu nutzen oder effizientere Technologien zu nutzen. Und dass wir das auch mit diesem Plan hinbekommen. Was willst du dir denn jetzt wünschen, so mal als Abschluss von unserer Politik?
Vielleicht
so
darf ich noch eine Frage stellen, lieber Felix.
Ja,
ich
oder mach ja, du. Was
ich
rede
jetzt einfach rein, sonst kommt man ja bei dir auch nicht zu Wort. Das ist bei mir auch so. Das ist ganz schlimm. Aber ne, nicht, dass ihr euch wundert hier. Manchmal müssen wir das einfach machen. Das ist gar nicht böse. Felix und ich sind beides schöne Plaudertaschen. Das ist ja gar nicht böse gemeint. Ich habe nämlich einen wichtigen Kommentar nochmal und eine ganz wichtige Frage. Und zwar der eine Kommentar wäre, dass ich allen Zuschauern ganz dringend sagen möchte, wir haben Kai Schiefelbein jetzt freiwillig hier eingeladen. Ja, also hier, er wurde nicht dafür bezahlt oder sonst irgendwas. Ja, weil natürlich, ja genau, aber das ist ganz, ganz wichtig. Oder da ist kein Geld geflossen und nichts. Das ist einfach ein Gesprächsaustausch, den wir uns so gewünscht haben, weil natürlich immer mal wieder, ne, kann man ja denken, bei Influencern oder sonst irgendwas, da wird irgendwas, das haben wir nicht. Ne? Das ist mir ganz wichtig, müsst ihr einfach wissen, dass ihr das richtig einordnen könnt. Und natürlich erzählt er stolz von dem Unternehmen, in dem er arbeitet, sonst wäre er irgendwie komisch, wenn nicht. Und das ist natürlich auch völlig erlaubt hier. Und jetzt haben wir ja zum einen, was mir jetzt wirklich wichtig wäre, wir haben jetzt darüber geredet, über den Aktionsplan. China gibt da jetzt richtig Strom. Gas will ich nicht mehr sagen. Gibt da richtig Strom, ja. Und jetzt haben wir ja auch angesprochen, dass wir eben nicht so gute Rahmenbedingungen haben wie dort. Wir haben auch darüber gesprochen, dass Politik und auch
Teile der Medien, sage ich mal, Kampagnen fahren gegen die Wärmepumpe. Was ich mich gerade die ganze Zeit frage, ist jetzt, weil du ja sehr positiv wirkst und sagst, ja, wir schaffen das schon und wir haben da unsere Nische, ja. Aber denkst du wirklich, dass mit dem Aktionsplan jetzt, der aus China so hochgefahren wird und mit den aktuellen Rahmenbedingungen, wie sie hier bestehen, wenn sich nichts ändert, dass das dann wirklich so ist, dass ihr da wettbewerbsfähig seid? Oder würdest du sagen, nee, nee, also es müssen sich schon Dinge ändern, damit wir da mithalten können? Oder denkst du, es kann alles so weiterlaufen und es wird alles gut?
Die kleine Innovationsbude, die ich führe, die wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in einer Welt mit chinesischer Dominanz in der Wärmepumpe ihre Nische finden und Lösungen anbieten, die einfach ein bisschen mehr Kundennutzen bieten als andere und für die wir auch höhere Preise erlösen können, und wir werden klarkommen. Davon bin ich ziemlich überzeugt. Wir müssen dafür einen guten Job machen, aber ich sage ja, ich bin Ex-Sportler. Ne? Also, das ist schon okay, dass man einen guten Job machen muss. Wir sind schnell, wir haben gute Leute, Leute mit enormer Methodenkenntnis und Kompetenz. Wir haben engagierte, junge Mitarbeiter. Wir lernen Tiere schnell dazu. Wir achten darauf, dass unser Wissen systematisch dokumentiert wird. Wir bauen qualitativ hochwertige Produkte. Die sind robust, zuverlässig, langlebig und sicher. Und wir stecken da ganz viel Arbeit rein, dass das nicht nur Sprüche sind, sondern dass das Substanz hat. Das geht klar. Als Industriestandort Deutschland mit Firmen, die Mainstream-Wärmepumpen machen, die Marktführerschaft haben, die hat Stiebel nicht und die werden wir auch nicht kriegen im Mainstream. Da sieht das anders aus. Da muss Industriepolitik stattfinden, um zu verhindern, dass der Massenmarkt an die Chinesen geht. Ganz klar. Und dafür sind ein paar Maßnahmen erforderlich. Wir brauchen als erstes mal einen starken Binnenmarkt. Also die Politik muss aufhören, von Technologieneutralität zu sabbeln. Und die können ja meinetwegen davon reden, aber die müssen halt ansonsten dafür sorgen, dass im Binnenmarkt das, was weltweit die Industrie dominieren wird, dass das dafür einen Binnenmarkt gibt, weil jede Nation lebt von ihrem Binnenmarkt. Auch China lebt vom Binnenmarkt. Die fördern auch immer erst, die E-Autos zu Hause. Die fördern erst die PV zu Hause. Die fördern erst die Windenergie zu Hause. Die fördern erst die Wärmepumpen zu Hause. Und wenn ihre Firmen dann in dem Heimatmarkt eine bestimmte Größe erreicht haben, dann wird die Exportwirtschaft gefördert. Wir brauchen auch in Deutschland einen starken Binnenmarkt für die Wärmepumpe. Und dafür müssen die Rahmenbedingungen stimmen, dafür müssen die Förderungen stimmen, dafür müssen die Energiepreise stimmen. Das nächste ist, wir brauchen einen vernünftigen Zugang zu Geld. Man kann ja immer schön von antizyklischem Investieren reden, aber man kann es in Deutschland nicht machen, es sei denn, man ist zufällig steinreich und hat das Geld irgendwo auf der hohen Kante liegen. Aber wenn Sie das Geld von Banken haben wollen, dann können Sie antizyklisches Investieren mal vergessen, weil Sie dann nämlich als Covenant den Nettoverschuldungsgrad reingedrückt kriegen und da steht das EBITDA im Nenner. Und wenn der Nenner zu Null wird, dann wissen wir Pappmathematiker alle, dann wird leider der Term unendlich groß und da ist Ihr Nettoverschuldungsgrad in den Wicken und die Bank sagt, nee, so geht das mal gar nicht weiter, Freundchen. So, also antizyklisch investieren ist in Deutschland Theorie, aber praktisch nicht möglich. Also wir brauchen vernünftigen, vereinfachten Zugang zu Geld, wir brauchen Kreditvergabe und wir müssen auch ein bisschen an Basel-II-Kriterien basteln, zumindest mal für Zukunftsindustrien, weil wir sonst nicht skalieren können. Was wir dann noch brauchen, ist eine vernünftige Förderung von Entwicklung. Nicht nur Forschung, sondern auch Produktentwicklung. Die Produktentwicklung hin zum fertigen Industrieprodukt, was man verticken kann, die muss ein Stück weit subventioniert werden. Wenn wir das als einzige Volkswirtschaft nicht tun, könnte es halt passieren, dass wir irgendwann ein bisschen dumm gucken, wenn das die anderen Volkswirtschaften machen. Und wir brauchen Ausnahmetatbestände für das Kartellrecht, dass wir in Zukunftsindustrien unter den verschiedenen Unternehmen auch auf verschiedenen Wertschöpfungsstufen besser und enger zusammenarbeiten können und dass dabei überwiegend Ingenieure am Tisch sitzen und nicht überwiegend Rechtsanwälte, damit wir bloß nicht irgendwas Falsches machen. Das müssen wir in Ordnung bringen und wir brauchen natürlich eine Genehmigungspraxis, die das dann auch mal ermöglicht, irgendwo eine Fabrik hinzubauen, wenn man ein Produkt fertig entwickelt hat. Ja, also im Moment ist das so, ich brauche in Deutschland, um die Bauanträge bewilligt zu kriegen und die Nutzungsgenehmigung zu kriegen und bla bla bla, brauche ich in Deutschland länger, als ich in der Slowakei brauche, um die Fabrik fertig auf die Wiese zu stellen. Ne, das ist jetzt auch nicht wirklich hilfreich im internationalen Vergleich.
Ja, das war mir nämlich nochmal wichtig, das rauszuarbeiten, weil ich meine, wir freuen uns natürlich alle, wenn ihr als mittelständisches Unternehmen da, sage ich mal, mit den aktuellen Bedingungen bestehen könnt. Aber ich glaube, was wir ja alle wollen, ist, dass wir natürlich im großen Stile die Wärmepumpenindustrie ja hier in Europa erfolgreich voranbringen. Und da höre ich jetzt ja ganz klar raus, okay, ja, für die Kleinen, für die Mittelständler, wir kommen da vielleicht irgendwie durch als Spezialisten, aber für die Großen, wenn die bestehen wollen, muss sich massiv was ändern. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn das jetzt nicht von der Politik angenommen wird oder wir, was ich ja auch schön fand, du gesagt hast, wenn wir demokratisch nicht als Bevölkerung dafür sorgen, dass die Politik dahin gebracht wird, das zu tun, dann bekommen wir auch in diesem Industriebereich massive Probleme in Europa, richtig?
Absolut, das ist so. Klar, also Europa ist im Moment auf dem Weg in die Deindustrialisierung, muss man ganz klar sehen, weil wir Zukunftstechnologien verpennen, weil wir uns da nicht adäquat entwickeln und weil die Industrien, in denen wir stark sind, keine große Zukunft haben. Und das ist auf vielen Feldern so, das ist bei der PV so, das ist bei der ganzen Computertechnologie so, bei Prozessoren, bei Mikrochips, das ist so bei der ganzen Internettechnologie, das ist so bei Massendatenanalysen und Themen, das ist so bei der künstlichen Intelligenz, das ist bei Lithium-Ionen-Akkus so, das ist bei E-Mobilität so und das kann auch bei der Wärmepumpe so bleiben, wenn wir glauben, dass es cool ist, die deutsche Industrie auf Gas- und Ölkessel auszurichten. Das ist es mit Sicherheit nicht. Und das führt mittelfristig zur Deindustrialisierung. Wenn man auf die falschen Technologien setzt, dann hilft einem das gar nichts, dass man in einem Markt, der vielleicht noch ein Volumen von weltweit 3 Milliarden Euro oder so hat, dass man da die Marktführer stellt. Das ist dann zu klein. Da müssen wir was ändern und wir müssen den Nachweis bringen, dass Demokratie leistungsfähig sein kann. Und dazu muss Demokratie lernen, gestalten zu wollen. Und das, da muss man auch, so bitter wie es ist, da muss man auch mal von autoritären Systemen ein bisschen abgucken. Die Chinesen machen das in der Sache richtig, mit Potenzialanalysen, mit der Identifizierung von Technologien, die zukunftsträchtig sind und mit der gezielten Förderung dieser Technologien. Und wenn wir in Europa sagen, das ist scheiße, das ist gegen den freien Welthandel und das finden wir überhaupt nicht gut, dann können wir das sagen, dann sind wir am Ende die, die Recht hatten und keine Rolle mehr spielen.
Wow, also ich liebe das, wie offen und direkt du sprichst, das tut so gut. Auf der einen Seite ist es natürlich auch immer wieder, tut es auch weh, die Wahrheit so vor Augen geführt zu bekommen, ja, aber hey, das ist, nur dann kann man da wirklich was tun. Das heißt, ich höre jetzt auch die ganze Zeit bei dir indirekt raus, dass wir alle in der Verantwortung sind. Wir können jetzt nicht einfach immer nur sagen, so ja, hier und die Politiker und da und dort, weil das ist halt nun mal so, die Demokratie heißt, jeder einzelne Bürger ist verantwortlich. Ja? Und das heißt also, egal wie, ja, ob das mit der Wahl ist, wenn wieder Bundestagswahl ist oder Europawahl oder Regionalwahlen, ob das natürlich auch mit der Wahl der Heizungstechnologie ist, Zwinker, Zwinker, so, oder ob das natürlich auch die Möglichkeit gibt, selber mal einfach mal auf den Tisch zu hauen, einfach mal Leute um sich herum aufzuklären. Und eben ganz klar sich auch mit politisch dafür einsetzen, dass sich die Rahmenbedingungen ändern. Das höre ich ganz klar raus, weil darauf sind wir eben alle angewiesen, wenn wir nicht weitere Industriezweige verlieren wollen. Also es gibt Hoffnung, aber es gibt auch viel zu tun. Wir haben, glaube ich, wir haben alle ganz schön brummigen Kopf, also zumindest ich, aber im Positiven. Also ich muss jetzt auch viel verarbeiten und nachdenken. Und ich glaube, es ist jetzt auch gut, wenn wir an der Stelle hier leider ein Ende machen. Danke dir, lieber Kai. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du so deutlich sprichst, was bestimmt auch nicht immer einfach ist in deiner Rolle, finde ich ganz, ganz großartig. Und euch das Beste. Und vor allem uns allen, ne, hier, bisschen mehr Aktionismus.
Ich danke euch ganz herzlich dafür, dass ihr im alten Nerd so lange zuhören konntet. Das ist super tapfer von euch.
Also ich fand es großartig. Liebe Leute, überlegt euch ganz genau, was ihr in Zukunft einbauen wollt, ob es dann eine Gas- oder Ölheizung ist oder doch lieber die Wärmepumpe. Ich glaube, da hat die heute hier eine deutliche Sprache gesprochen. Danke, Kai,
für deine Zeit und an euch alles Gute. Danke, Robin, dass du mit mir hier warst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Podcast. Und wer jetzt noch kein Abo dagelassen hat, liebe Leute, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Jetzt wäre der Zeitpunkt dafür. Der Podcast ist vorbei. Verbrennen ist vorbei. Und dieser Podcast jetzt auch. Jetzt schließe ich mal mit deinen Worten, Robin. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi.
Tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuhören, Zusehen.
Ciao, ciao.